Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Wir haben heute definitiv schon gelernt, dass Cybervorfälle sehr teuer sind und das nicht nur rein betriebswirtschaftlich können. Cybervorfälle und so, man Lösegeldkosten, Forensiker, externe IT-Kosten, die man dazu hat und auch, natürlich haben wir heute gelernt, Lösegeldverhandler muss man auch bezahlen. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld, aber nichtsdestotrotz kostet es. Es gibt allerdings einen, wie ich finde, brisanten Punkt, den ich im Vorfeld auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und das ist das ganze Thema, dass der finanzielle Aspekt auch noch weitergeht, nämlich dass auch Opfer von Cyberangriffen, also Unternehmen, die schon Lösegeld gezahlt haben, aber auch nochmal vom Staat und oder von Kunden, ich nenne es mal salopp, zur Kasse gebeten werden können, wenn da irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Unter dem Titel, dass Opfer auch zur Kasse gebeten können, ist jetzt Hauke Hansen bei uns. Hallo, komm auf die Bühne, Hauke. Einmal Applaus. Genau. Du bist Fachanwalt für IT-Recht und Experte für Cybersicherheit. Ich gehe davon aus, wenn es einfach nur mit einer Cyberversicherung getan wäre, hättest du weniger Stunden, die du zumindest auf diesem Thema investierst.
Das ist richtig, ja.
Sehr schön. Du wirst uns ein bisschen jetzt was erzählen, wie vor allen Dingen die Organisation, ich nenne es mal so non-hacker-related Kosten, sich da ein bisschen besser aufstellen können oder zumindest wissen, was auf sie zukommen könnte, wirst du uns jetzt in den nächsten paar Minuten erzählen. Schön, dass du da bist.
Ja, die Bühne ist deine. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Hauke Hansen von der Kanzlei FPS. Und ich will in den nächsten 25 Minuten Ihnen und euch was darüber erzählen, was es damit mit der Aussage auf sich hat, ja, ich bin doch gehackt, ich bin doch Opfer und jetzt soll ich auch noch zahlen, neben dem Lösegeld. Kommen auch noch weitere Themen auf uns zu und ja, das ist also nicht nur ein Fall für zwei eigentlich, sondern wir haben gemerkt, wen brauchen wir? Ich brauche IT-Forensiker, ich brauche Vorher-Experten, ich brauche Lösegeldverhandler und so weiter. Und in der Tat brauche ich nach relativ kurzer Zeit sogar Anwälte. Also die einen Fall für zwei kennen Sie ja. Ich wäre dann der Dicke in der Mitte, der Dr. Renz aus ganz alten Zeiten, Kultsendung, kennen Sie ja vielleicht noch. Zu hoffen ist, dass Sie dieses Bild nicht zu oft sehen. You are fucked war die Meldung für den Landkreis Bitterfeld. Das war der erste Fall, wo in Deutschland sogar ein Katastrophenfall ausgerufen wurde. Auch für Unternehmen ist es eine Katastrophe, aber für den Staat nochmal erstens ungewohnt und zweitens ungewöhnlich. Denn Katastrophenfälle werden in der Regel wie im Ahrtal ausgerichtet oder bei Atomunfällen, aber bisher noch nicht bei Cyberattacken. Hier war es aber schon mal der Fall. Das erste Thema, wenn es teuer werden kann, ist das Thema Geldbußen. Also, da die Frage ist ja, das kann doch wohl nicht sein, wieso sollten Behörden dann mich als Opfer auch noch zur Kasse bitten, das kann doch wohl nicht sein. Wie diese Artikel zeigen, war das aber schon der Fall. In den ersten Jahren waren die höchsten Bußgelder nicht für Unternehmen, die aktiv irgendwelche Datenschutzverletzungen gemacht haben, sondern die gehackt wurden. Wir haben einmal das Marriott, das ist die ersten beiden Meldungen kommen aus Großbritannien, als sie noch in der EU war. Das Marriott wurde über Jahre gehackt, da wurden Bankdaten und Kundendaten abgezogen. Also die haben nie erpresst oder ähnliches, sondern die haben einfach heimlich die Daten abgezogen. 100 Millionen Bußgeld. Es wurde später etwas reduziert, aber das war erstmal im Raum. British Airways, 200 Millionen Euro Bußgeld. Da haben die Behörden richtig zugeschlagen. Zu der Zeit waren die Deutschen noch ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob Sie das Netzwerk Knuddels kennen. Da haben die deutschen Behörden aber noch geübt. Die wurden auch gehackt. Da gab es ein Bußgeld von 20.000. Das ist so in den Anfängen. Aber man sieht, auch Opfer von Cyberattacken werden durch Bußgelder, durch den Staat nochmals zur Kasse gebeten. Warum brauche ich dafür einen Anwalt? Was passiert? Also was ist meine Maßnahme? Hinter mir läuft die Zeit ab. 72 Stunden haben wir vorhin schon gehört als a Caesar's Nightmare. 72 Stunden kommen aber nicht von irgendher, die stehen im Gesetz. Die stehen in der DSGVO. Innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Hackerangriffs müssen Sie eine Meldung gemacht haben. Also am ersten Tag würde ich auch keinen Anwalt anrufen. Da würde ich eher die Incident Response Leute anrufen. Aber am zweiten Tag brauchen Sie schon einen Jurist, einen internen oder eine Kanzlei, die Ihnen dabei hilft. Sie sehen, wie schnell das hier abgelaufen ist. Schon zack, 72 Stunden um. Dafür müssen Sie Daten sammeln und Ähnliches. Also die Frist läuft parallel. Sie können nicht erst 3 Tage abwarten, dann mag es schon zu spät sein. Was muss man innerhalb von 72 Stunden tun? Man muss eine Meldung abgeben über einen Datenschutzvorfall. Das ist relativ einfach. Jede Datenschutzbehörde hat inzwischen ein Online-Formular. Das können Sie googeln. Datenpanne, Meldung, NRW zum Beispiel. Dann landen Sie auf dieser Seite. Das ist nicht sehr juristisch, sondern sind technische Angaben zum Vorfall. Das auszufüllen ist kein Problem. Wird auch oft gemacht, das macht dann der Datenschutzbeauftragte, der CISO, irgendjemand aus der IT-Abteilung. Also das ist nicht besonders dramatisch, das auszufüllen. Warum es aber schon gefährlich ist, dann Sie sind gezwungen, Sie geben der Behörde die Information, die dann später für das mögliche Bußgeld verantwortlich ist. Das ist schon eine ungewöhnliche Situation. Also so ein bisschen, als wenn man dem Staatsanwalt die Informationen liefern muss, damit er Sie dann anklagt. Kommen wir nachher noch zum Strafrecht. Da kann man ja schweigen an sich erstmal. Das kennt man aus jedem Tatort. So, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Hier müssen Sie reden und möglicherweise kann das sogar gegen Sie verwendet werden. Also das ist schon besonders. Das heißt, man muss da überlegen, was man sagt. Also alles frei raus. Ja, wir wollen doch erstmal die Meldung machen. Kann schon zu viel sein, weil das eben später dazu führt, dass die Behörde gegen Sie Informationen sammelt. Was ist dann die Reaktion? Auch Behörden haben Personalprobleme, gerade die Datenschutzbehörden, die machen ganz wenig aktive Audits. Bei Hackerangriffen reagieren sie aber blitzschnell. Innerhalb von wenigen Tagen kommen eigentlich Rückfragen. Und hier mal ist aktuell, hier sehen Sie noch mein Kürzel, bitte mir vorlegen, das hat die Behörde dann geschickt und angefangen, Fragen zu stellen. Dann wird nach dem Hackerangriff gefragt, wie war Ihr IT-System aufgestellt, was ist Ihr BCM-System, was ist Ihre Backup-Policy, was ist Ihr Update-Policy, welche Maßnahmen haben Sie unmittelbar getroffen als Incident Response, was haben Sie alles getan, was haben Sie im Vorfeld gemacht und so weiter. Also Fragen über Fragen, das hört gar nicht auf, es geht immer weiter. 22 Fragen waren es in diesem Fall. Und die haben wir dann beantwortet, dann ist aber noch nicht Schluss. Sondern dann kommt noch Nachfragen. Gerade wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, so ein bisschen taktieren, was man sagt, so ein bisschen Teamverteidigung sein. Aber das merken die ja vielleicht auch. Und da sitzen Juristen und ITler auch bei den Behörden und bohren nochmal nach. Gerade letzte Woche habe ich in einem Cyberfall die 4. Nachfrage bekommen, die 4. Anfrage. Weil sie dann, man antwortet ja was, dann fällt vielleicht eine Schwäche auf. Wieso haben Sie das nicht verhindert? Wie konnte das passieren? Und so weiter. Also es geht dann immer munter weiter. Eine Frage ist ja, dürfen die das eigentlich? Wieso darf eine Behörde, muss ich mich nackig machen quasi vor der Behörde? Haben die ein Recht dazu? Da muss man ganz klar sagen, ja. Erstmal hier liegt es natürlich ganz, Bußgelder kennt man in Deutschland eigentlich eher so von Verkehrswidrigkeiten. Da geht es oft um so ein paar Euro. Vom Kartellrecht kennt man manchmal, dass es schon richtig teuer wird. In der DSGVO steht, Bußgelder sollen alles Mögliche sein, aber sie sollen vor allem abschreckend sein. Das ist schon mal ganz interessant, dass ein Gesetzgeber reinschreibt, es geht hier nicht nur um ein formales Feststellen eines möglichen Verstoßes, sondern das soll richtig teuer sein. Also es soll auch staatlicherseits wehtun. Und Abschreckung heißt auch immer, ja, es soll das Unternehmen dazu bringen, in Zukunft sich ordentlich zu verhalten. Es soll aber auch andere vielleicht sogar abschrecken. Es gibt einige Datenschutzbehörden, da werden komischerweise so eine Bußgelder immer geleakt. Das wird immer bekannt, also Name and Shame. Und da gibt es tatsächlich Bundesländer, die dafür bekannt sind oder bei denen es auffällt, dass immer gerade Unternehmen aus diesen Ländern auch auffallen, auf diesen Bundesländern. Also Berlin tut sich ganz besonders hervor. Das erste berühmte war Deutsche Wohnen, haben Sie vielleicht gehört, war 14 Millionen, wurde viel in der Presse darüber berichtet. Wie kann das sein? Deutsche Wohnen hat das sicherlich nicht selbst veröffentlicht. Das zweite ist, um welche Verstöße geht's denn hier eigentlich? Ich bin doch gehackt worden. Wieso habe ich verstoßen? Und da ist diese Norm wichtig. Auch das steht in der DSGVO. Das ist eigentlich ungewöhnlich, das ist eine technische Norm in einem Gesetz. Da steht nämlich immer, wenn ich Daten verarbeite von Mitarbeitern, von Kunden, von anderen Vertragspartnern, dann muss ich mich so verhalten, dass die Daten auch sicher sind. Aus IT-Sicht spricht man meist von Stand der Technik. Da gucke ich dann in den BSI-Grundschutzkompendium, ich kann bei Teletrust nachgucken, ich schaue mir an, was ist eigentlich Stand der Technik. Und wenn ich dagegen verstoßen habe, habe ich möglicherweise schon gegen das Gesetz verstoßen. Und dann geht die ganze Maschinerie in Gang. Als Jurist kann man noch aufpassen, hier steht ja nicht nur Stand der Technik, hier stehen ja 7 andere Begriffe, unter die ich alles packen kann, und nur wenn die Gesamtschau zum Ergebnis kommt, das ist ein Verstoß, nur dann habe ich einen Datenschutzverstoß. Also hier steht interessanterweise auch Implementierungskosten. Das heißt, eine deutsche Bank muss vielleicht anders investieren als ein kleines Startup, ist ja klar. Also ich habe hier schon die Möglichkeit, diese Vorschrift auszulegen. Aber hiermit fängt alles mal an, und wenn ich eben feststelle, Stand der Technik ist nicht erfüllt, bin ich zumindest mal im Anwendungsbereich dieser Vorschrift und muss aufpassen, ob ich vielleicht angreifbar in dem Sinne bin, dass hier ein Bußgeld auftaucht. Dürfen Behörden sogar kommen vorbei und Audits machen und so weiter? Dürften die? Da ist es bisher so, mangels Personal hört man davon so gut wie gar nichts, dass die echte Audits machen und im Nachhinein vielleicht nochmal reinkommen. Aber sie können eigentlich durch Fragebögen und Ähnliches schon genug piesacken. Denn so richtig einfach was ausdenken will man auch nicht. Die Wahrheit sagen tut dann oft weh, gerade wenn man wenig hat, weil man erklären muss, warum man das nicht hatte, warum man keine MFA hatte, warum man ähnliche Sachen einfach bisher nicht gemacht hat. Im Zweifel keine Zeit, keine Leute, kein Geld. Aber das ist dann in so einer Antwort auf so einen Fragebogen ein bisschen schwierig. Also das Thema Bußgeld ist eine Option. Zur Beruhigung kann man noch sagen, die deutschen Behörden, die meisten, sind bisher tendenziell vorsichtig. Also wenn man dazu was sagen kann, dass man schon einiges getan hat, dann habe ich den Eindruck, oder so viele Fälle, die wir hatten, ist es so, dass die Behörden schon denken, Geld in Maßnahmen für die Zukunft ist besser investiert, als die jetzt in Form von Bußgeldern an den Staat zu zahlen. Aber das weiß man nicht so, auch beim Strafrecht mit Vermögensabschöpfung und sowas, irgendwann gibt es da auch Begehrlichkeiten, dass der Staat sagt, ja, hol doch mal so und so viel Bußgelder rein. Also das gibt es schon. Beim Cyber ist es ja bei den meisten noch entspannt, aber da kommt auch sehr darauf an, eben ob man schon was zu bieten hat und wie man danach, ob man kooperativ ist oder eher schnoddrig und sagt, ist mir doch egal, dann kann es halt doch irgendwie zu Geldbußen kommen. Also so viel zu dem Thema, erster theoretischer möglicher Kostenblock. Das zweite, Schadensersatz. Auch das verwundert ja erstmal, warum eigentlich Schadensersatz? Ich bin noch gehackt worden, ich bin noch das Opfer, meine Kunden sind auch Opfer, jetzt soll ich dafür bezahlen? Sie sehen, es gibt diese Fälle, ja. Es gibt erste Entscheidungen dazu. Mastercard gab es einen Hack, da hieß es 300 Euro, wurde verhandelt für alle Kunden 300 Euro. Es gibt erste Urteile, Scalable, München und Köln sind es. Da wurde der IT-Dienstleister gehackt. Zu Facebook ist gerade viel diskutiert. Da komme ich gleich nochmal zu. Gibt's hier aus vom OLG Oberlandesgericht Hamm gestern ein ganz aktuelles Urteil zu dem Thema. Was kostet denn eigentlich? Also warum Schadensersatz? Klassischerweise ist Schadensersatz, es passiert was und ich habe einen materiellen Schaden. Mir entsteht ein Schaden, jemand fährt mir ins Auto, mein Auto ist kaputt. Dann ist ja klar, dann kriege ich den Schaden an dem Auto ersetzt. Die DSGVO erweitert das jetzt ganz maßgeblich und sagt, ein immaterieller Schaden, das ist so der Gesetzesbegriff. Immateriell bedeutet also nicht richtig fassbar, sondern irgendwie, sagen wir mal, ein Gefühl der Schaden. Etwas, was nicht unbedingt in einen finanziellen Verlust gemündet ist. In Deutschland ist das ganz selten. Man kennt das, haben Sie vielleicht, also Schmerzensgeld. Ne? Sie werden angefahren, das Auto wird Ihnen ersetzt. Sie haben sich aber noch ein Bein gebrochen. Die Krankenhauskosten werden Ihnen auch ersetzt. Aber dass Sie jetzt wochenlang Schmerzen hatten, dafür gibt es auch Geld. Das ist ein Schmerzensgeld. Das ist ja ein bisschen schwer in Heller und Pfennig zu fassen. Aber dafür haben die Gerichte Methoden entwickelt und gesagt, dafür gibt es halt den Betrag X. Es gibt das noch bei entgangenen Urlaubsfreuden. Also wenn Ihr Hotel abbrennt, Sie können nicht in Urlaub, dann kriegen Sie ja den Flug erstattet. Aber weil Sie nicht in Urlaub fahren konnten und diese Freude ist Ihnen 2 Wochen lang genommen worden, dafür gibt's auch Geld. Das sind also 2 Arten, wo auch deutsche Gerichte sagen, da gibt's für einen immateriellen Schaden, wird auch erstattet. Beim Thema Datenschutz soll das jetzt für alles gelten. Immer soll es den immateriellen Schaden ersetzt geben. Und da gibt's Urteile, die Facebook-Telefonnummer, die Sie bei Facebook eingegeben haben, 500 Euro. Eine IP-Adresse, die zu Google in die USA gesendet wurde, hat Landgericht München gesagt, ist 100 Euro wert. Was wurde denn da gemacht? Musste der gar nicht vortragen. Der Kläger hat gesagt, ich fühle mich unwohl, ich weiß nicht, was Google mit meiner IP-Adresse macht. 100 Euro. 100 Euro hört sich lächerlich an, aber das heißt, jeder, der auf Ihrer Webseite ist, in den Sie dynamische Google Fonts eingebunden haben, könnte 100 Euro auf Basis dieses Urteils verlangen. Und dann haben Sie mal 1.000 Webseitenbesucher, 10.000 oder 100.000 Webseitenbesucher. Das wird dann teuer. Mastercard, habe ich gesagt, 300 Euro hat man sich geeinigt. Hier sind die ersten Urteile gesprochen. Der Dienstleister, zu dem ich gleich komme, der diese Kläger unterstützt hat, hat gesagt, er hat tausende Leute in der Pipeline für solche Klagen. Das wird man sehen. Und dann ganz interessant, das hat jetzt nicht mit dem Cyberhack zu tun, wie krass es werden kann, für eine verspätete Auskunft. Sie haben vielleicht mal gehört, dass man nach der DSGVO eine Auskunft verlangen kann, welche Daten der Kunde, das Unternehmen gerade von Ihnen verarbeitet. Sie können Facebook anschreiben, Sie können Ihre Krankenversicherung anschreiben. Und das hat das Unternehmen zu spät gemacht. Arbeitsgericht Oldenburg, 10.000 Euro. Der Schaden ist nur in der verspäteten Auskunft. Das kann man nicht in Heller und Pfennig messen. 10.000 Euro. Also da kann man schon sagen, da geht's rund. Das ist ein europäisches Gesetz. Man merkt, die deutschen Gerichte entscheiden ganz oft unterschiedlich. Deswegen landen viele dieser Fälle beim Europäischen Gerichtshof. Das ist das höchste europäische Gericht. Und das muss immer dann entscheiden, wenn europäische Gesetze ausgelegt werden müssen. Dann werden aus allen Ländern, aus allen 27 Mitgliedstaaten, landen Fälle beim EuGH, so heißt er, und der entscheidet dann verbindlich für alle. Und dann weiß man, wie das Gesetz ausgelegt wird. Und da sind 5 oder 6 Fälle, ganz viele aus Deutschland, zum Thema Schadensersatz beim EuGH. Ein wichtiges Urteil gab es jetzt am 4. Mai, also ist noch gar nicht so lange her. Auf das haben alle gewartet und da ging es um diverse Punkte. Deutsche Gerichte haben sogar gesagt, ich brauche gar keinen Schaden. Es reicht ein Verstoß gegen die DSGVO und es soll ja alles abschreckend sein. Das reicht schon, dass es einen immateriellen Schadensersatz gibt. Da hat der EuGH gesagt, aber nichts gibt's. Es muss immer ein Schaden da sein. Was denn einer ist, dazu kommen wir gleich nochmal, aber es muss schon ein Schaden sein. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe gegen die DSGVO verstoßen, diesen Artikel 32 gegen IT-Sicherheit und schon scheppert's. Das ist nicht der Fall. Und Sie haben auch gesagt, ganz interessant, kein Strafschadensersatz. Das kennen Sie vielleicht aus den USA. Das ist also, der Schaden ist irgendwie 10.000 Euro, aber das Unternehmen muss nochmal 1 Million zahlen zur Abschreckung. Das gibt's in den USA tatsächlich. Dem deutschen Recht ist das fremd. Und jetzt sagt dem EuGH eben, hat das festgestellt, dass es auch dem europäischen Recht fremd ist. Also es gibt keinen extra Schaden, sondern der Kläger muss nachweisen, was sein Schaden ist. Aber jetzt frage ich Sie, wie bemesse ich denn einen immateriellen Schaden? Was ist es denn, wie hoch ist denn der Schaden für eine Adresse im Darknet? Oder nur, dass der Hacker im Unternehmen war und bei Ihnen nachgeguckt hat, wann Sie gestern nach Hause gegangen sind, wann Sie den Rechner runtergefahren haben. Ist das schon ein Schaden? Wie bewertet man den? Also es ist unglaublich schwer und das wird sich zeigen. Es kommen jetzt nach und nach Urteile. Gestern, wie gesagt, das Oberlandesgericht Hamm ganz aktuell zu einem Facebook-Kläger. Und dem wurde sein Name und Telefonnummer gehackt oder wurde entzogen. Und da hat das Gericht gesagt, also der hat überhaupt nichts dazu vorgetragen. Das reicht nicht zu behaupten, ja, meine Daten sind doch weg. Dafür gibt's nichts. Wird sich zeigen, also da werden ganz viele deutsche Gerichte entscheiden und ob die Arbeitsgerichte jetzt sagen, okay, ich sehe es ein, der EuGH hat entschieden, ich mache es jetzt weniger, das wird sich zeigen. Ich will es aber auch nicht total kleinreden, jetzt meine Bankdaten im Darknet finde ich vielleicht auch nicht so toll. Wer damit was machen kann und so, wird sich ja zeigen, aber das könnte zum Problem werden. Einerseits sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich finde es gerechtfertigt, dass irgendwann mal Schadensersatz gezahlt wird, wenn ein Unternehmen wirklich schlampig war mit der IT-Sicherheit. Was ich kritikwürdig finde, ist, dass das zu einem Geschäftsmodell wird. Und dazu komme ich jetzt, nämlich, da tun sich die Anwälte mal wieder hervor. Vorhin in der Mittagspause hat mir hier von jemand erzählt, also hier die WBS, hier aus Nordrhein-Westfalen, die Kanzlei, da liest sich das so, sind Sie Facebook-Mitglied, kommen Sie zu uns, 1.000 Euro holen Sie sich ab. Also die suchen die Kläger. Das ist ein Massengeschäft geworden. Diese Kanzlei, die haben wir derzeit mehrfach auf der Gegenseite. Das sind Fachanwälte für Bankrecht. Die sind groß geworden durch Klagen gegen Lehman. Also Massenverfahren gegen deutsche Banken wegen Lehman. Dann sind die, das nächste große Geschäft von denen war die Dieselklagen. Das machen sie immer noch. Das läuft aber alles ein bisschen aus. Und was ist jetzt das nächste große Geschäft? Massenklagen bei Hex. Und da machen die Werbung. Sind aber nicht nur Kanzleien. EuGD, Europäische Gesellschaft für Datenschutz, da denkt man doch, was für hehre Ziele und so weiter, der Verbraucherschutz, ganz toll, das ist eigentlich rein privates Unternehmen, das sehr gut im Marketing ist. Die vermitteln, die arbeiten gegen 25% Provision, deswegen, die haben sehr starkes Eigeninteresse, die Klagen hoch zu jessen, dass also nicht, dass jeder Kunde von einem Energieversorger oder von wem auch immer, Endkunden von einem Webshop, nicht nur 2.000 Euro kriegt, sondern 5.000. Also die werden sehr engagiert sein, weil sie immer 25% kriegen. Das ist auch kein Geheimwissen, können sie einfach auf die Webseite gehen. Und right now, das ist so Legal Tech, vielleicht haben Sie mal Flight Right gehört oder so, also es gibt Legal Tech Unternehmen, da geben Sie nur was ein und dann wird Ihnen ein Schriftsatz vorgemacht oder so etwas. Also das gibt es, das Geschäftsmodell an sich nicht so schlimm und die haben also verkaufe dein Problem, wenn sie dieser Kunde sind. Und die haben jetzt auch Facebook und so weiter, also die sind da auch. Es gibt also ganz verschiedene Player auf diesem Markt und also wenn Sie jetzt Ihr Unternehmen B2B-Geschäft macht, ist das, glaube ich, kein großes Thema, diese Massenklagen. Ihre Arbeitnehmer, selbst wenn die alle, deren Daten gehackt wurden, glaube ich, würden die auch nicht anfangen, sie jetzt massenhaft den Arbeitgeber zu verklagen. Das ist nur was, wenn sie B2C hat und großes Endkunden Geschäft. Dann dafür ist es relevant. Hier, das will ich nur mal kurz zeigen, jetzt wird die Werbung immer noch besser. Das hat ein Kollege von mir gerade gekriegt auf Instagram. Da sagt, Mensch, ich habe gehört, 5.000 Euro kriegst du, ja geh doch hin und du musst dich beeilen, es ist doch bald es verjährt doch bald. Also ganz interessant, die Werbung ist ja noch viel besser. Da kann ich also, wenn ein Energieversorger gehackt ist, kriegen nur die aus dem Einzugsgebiet diese Werbung, kommt zu uns und klage endlich. Also das ist schon ganz ganz interessant, da geht's richtig zur Sache. Und das kann ein Problem werden, wenn Sie halt sehr viele Kunden haben, was eben, naja, das müssen Sie nicht in den ersten 72 Stunden bedenken, sondern das wird dann auf Sie zukommen, aber es kann halt auf Unternehmen zukommen. Strafantrag. Wir hören ja gleich noch direkt aus der Polizei aus erster Sicht. Polizei tauchte schon manchmal auf, soll ich Strafantrag machen oder nicht? Die erste Frage, gibt es eine Pflicht eigentlich? Nein. Strafantragspflichten gibt es nur für ganz wenige Delikte in Deutschland. Wenn Sie als erstes von einem Angriffskrieg erfahren sollten, sind Sie verpflichtet, die Polizei zu informieren. Oder wenn Sie von Mord und Totschlag hören, dann sind Sie auch verpflichtet, in Strafantrag oder Strafanzeige zu stellen. Für Hackerangriffe gilt das aber nicht. Bringt das jetzt was, die Polizei zu informieren? Früher wusste man ja wenigstens noch, wie die Verbrecher aussahen. Man konnte die verfolgen, man konnte denen hinterherlaufen, man konnte Fingerabdrücke abnehmen. Kein Problem. Bei den Hackern ist das natürlich ein bisschen schwierig. Da gibt's nur Phantombilder. Man weiß, sie haben immer Kapuzenpulli auf, sind immer in dunklen Räumen und sitzen vor einem Computer. Hilft das aber? Kann ich die wirklich verfolgen? Hat die Polizei überhaupt mal jemals Erfolg? Ja, haben sie. Diese Meldung ist ein ganzen paar Tage alt. Das BKA und die Zentralstelle für Cybercrime in Frankfurt, die ist bei der Generalstaatsanwalt NRW, hat auch etwas Ähnliches. Die Frankfurter Staatsanwältin Frau Ringwald, die geht wirklich rum und macht Werbung. Das kennt man von Staatsanwälten ja selten. Die macht wirklich Werbung, kommt, macht bei uns, macht Strafanzeigen. Ohne euch, ohne eure Informationen gäbe es so eine Erfolgsmeldung nicht. Ein Strafantrag bringt wahrscheinlich nichts, das würde ich schon sagen, wenn man denkt im Sinne von einer öffentlichen Hauptverhandlung, von einem Haftbefehl, von Hausdurchsuchungen und von einer Verurteilung. Das kennt man zwar, so denkt man, wenn man an Strafrecht denkt, wenn man an Tatort denkt und so weiter, aber das ist hier nicht der Fall. Die Ermittlungsbehörden wollen die Informationen sammeln, um sie dann gemeinsam deutschlandweit zu sammeln, und meistens ist irgendwie das FBI beteiligt, auch weltweit das Maßnahmen zu ergreifen. Und immer mal wieder, noch nicht oft, aber immer mal wieder werden tatsächlich solche Netzwerke runtergepackt. Also was spricht für einen Strafantrag? Ganz wichtig ist für mich das Thema Marketing. Also Ihre Marketingabteilung werden sich freuen, wenn Sie mit den Ermittlungsbehörden kooperieren. Dann kann man nämlich immer sagen, wir arbeiten mit den Datenschutzbehörden zusammen und den Ermittlungsbehörden. So, das liest sich erstmal gut, das schafft Vertrauen bei den Kunden, sagen, okay, die kümmern sich, die wollen nichts verheimlichen, die gehen damit quasi an die Öffentlichkeit, also die arbeiten mit den Behörden zusammen. Sie machen sich auch weniger erpressbar, wenn ein Kunde kommt und sagt, dann gehe ich halt zur Behörde, dann kann man gedanklich sagen, ja mach doch, da bin ich längst oder da waren wir längst. Und also das spricht dafür, dieser generalpräventive Effekt, so als Nation, als Gesellschaft sagen, okay, ich will, dass die Informationen irgendwo zusammenkommen und gesammelt werden, damit man gegen diese Hacker vorgehen kann, das spricht auch dafür. Was aber die Angst? Die Angst ist so ein bisschen, was mir immer gesagt, nee, dann kommen die bei mir und nehmen nochmal alle Rechner weg. Wir haben ja genug Probleme, das wieder aufzusetzen, und dann kommen die und nehmen die Rechner mit. Da kann ich Ihnen sagen, das wird nicht passieren. Auch den Ermittlungsbehörden, gerade diese Spezialermittlungsbehörden, die wollen nicht nochmal alle Rechner mitnehmen und durchsuchen. Die wollen den Forensikbericht, die wollen die Informationen haben und schnell, um das abzugleichen mit anderen, wo gibt's noch Informationen, und die wollen eher das Gespräch. Also die sehen sie wirklich nicht als Täter. Also das ist schon ein gutes Argument, was dafür spricht, Strafantrag zu stellen. Und man kann, wenn man die richtigen Leute kennt, eben auch mal vorfühlen. Man kann ja anonym mal sprechen, hier haben wir das und das ist passiert. Wir würden einen Strafantrag stellen oder unsere Mandantin würde einen Strafantrag stellen. Was habt ihr denn vor? Also man fühlt mal vor, denn das sollte in der Tat nicht passieren, dass die auch nochmal die Rechner mitnehmen. Also das wäre dann wirklich ärgerlich. Dann sollte man auf den Strafantrag verzichten, wenn man das Gefühl hat, die Behörden machen das. So, und jetzt das letzte Thema nochmal, Haftung. Das interessiert ja auch viele. Diese ganzen Kosten, auf wen kommen die eigentlich erstmal zu? Das Unternehmen. Die Geldbuße und auch den Schadensersatz, das trifft erstmal hauptsächlich das Unternehmen. So, das ist ja teuer genug. Jetzt ist die Frage, die sich die Politik stellt, warum kümmern sich die Geschäftsleitung denn zu wenig? Ist doch klar, das kostet erstmal Geld. Wir haben vorhin gehört, dass Return on Invest sind die nicht ausgegebenen Kosten für später. Aber die sind ja so abstrakt, die sind nicht, es gibt immer andere wichtige Projekte. Niemand klopft ihnen auf die Schulter, wenn sie Geld dafür ausgeben. Deswegen ist es ja für ITler oder die CISOs auch oft schwer, Gehör zu finden bei Geschäftsleitungen. Was lernt daraus die Politik? Ich muss also mehr Pflichten schaffen und vielleicht sogar die Geschäftsleitung, Vorstand in die persönliche Haftung zu nehmen. Und man merkt, es geht beim Gesetzgeber, es geht richtig rund. Also man kommt selbst als Anwalt kaum hinterher. Das IT-Sicherheitsgesetz, die NIS-2-Richtlinie, da gibt's jetzt ein deutsches Umsetzungsgesetz. Da findet man in der Tat was zur persönlichen Haftung. Dann für die Finanzbranche haben wir DORA. Wir haben noch einen EU-Cyber Resilience Act. Und dann haben wir uralte Vorschriften, die es auch schon gibt. Da steht auch schon sowas drin, aber immer ganz abstrakt. Da steht nur drin, man muss sich wie ein ordentlicher Geschäftsmann verhalten. Man muss das tun, damit das Unternehmen sich rechtskonform verhält. Das ist so abstrakt, das steht auch in den Gesetzen, aber das wird erst langsam zum Thema Cyber. Das war früher mal Compliance, Geldwäsche, Bestechung und so weiter. Das gab es die Pflichten, das ist zum ersten Mal mit Siemens aufgetaucht. Und man dachte, oh Gott, deutsche Unternehmen bestechen ja auch. Und da gibt es sogar mal ein Urteil, dass man den Compliance Officer da in die Haftung genommen hat. Das ist aber relativ ungewöhnlich, kann aber beim Thema Cyber passieren, weil das eben so zentral wird und immer zentraler wird. Aber also das wird passieren. Das ist die Lehre des Gesetzgebers, das mag man gut finden oder nicht. Die Pflichten erhöhen sich einfach. Und dann wäre noch die Frage, wer kann aber eigentlich klagen? Denn als Privatkunde würde ich doch eher das Unternehmen verklagen, ob der Chef jetzt Geld hat oder nicht, weiß ich ja gar nicht. Das stimmt. Wer kann den Geschäftsführer verklagen? Das könnte der Aufsichtsrat sein. Das kann der Aufsichtsrat dann sein, wenn die Kosten so riesig sind, weil ich eben bei 10.000 Kunden mal 2.000 Euro zahlen muss oder bei 100.000 Kunden mal 2.000 Euro. Dass dann irgendwann die Frage gestellt wird, hast du denn vorher gar nichts gemacht? Dann ist sogar vielleicht, dass der Aufsichtsrat verpflichtet, sich das Geld wieder reinzuholen. Also dieses Thema wird größer werden. Es gibt immer mehr Pflichten. Das heißt, man muss sich kümmern. Wenn Sie ITler sind und wollen die Geschäftsleitung überzeugen, können Sie auch immer auf die neuen Gesetze verweisen. Es kommt immer mehr. Und ob das zu spät ist oder so, das wird sich zeigen. Aber der Gesetzgeber reagiert. Er reagiert fast immer hinterher. Das kann er ja auch nicht anders. Deswegen ist es leichter, Vorwürfe zu machen. Aber es gibt halt neuere Pflichten. Und für IT-Unternehmen oder für ITler, wenn hier welche sitzen, ist das insofern gut, weil das Argumentationshilfe ist. So, und zum Abschluss noch ein paar Filmtipps oder ein Film. Who I Am finde ich einen super Film. Ich weiß nicht, wer den schon mal kennt. Da gibt es so einen Hacker-Angriff, da wird versucht, das Darknet zu erklären. Also wirklich ganz cool, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und für deutsche Verhältnisse sehr gut besetzt. Anne Barak, Tom Schilling, Wilke Möhring, Hanna Herzsprung und so. Also wirklich ganz cool besetzt. Kann ich empfehlen, wenn Sie noch nichts zu tun haben. Und zwei Podcasts haben wir vorhin gehabt, der Continental-Hack oder die Tesla-Files finden Sie im True-Crime-Podcast vom Handelsblatt. Wirklich sehr gut gemacht. Continental finde ich ganz spannend. Also 50 Millionen wollten die Lösegeld haben. Und hier auch sehr gut vom MDR über die Behörde, die gehackt wurde. Also eine Behörde, stellen Sie sich auch mal vor, dann gibt's halt, die haben 2 Jahre gebraucht und sind jetzt, liegt der Abschlussbericht vor, jetzt sind die wieder gerade vor. Aber stellen Sie sich mal vor, kein Wohngeld, keine Baugenehmigung erteilt und all sowas, keine Sozialhilfe, dann wird schon krass. Also dann merkt man, dann kommt es auch in der Fläche an. Okay, ansonsten bei Fragen einfach anrufen und das war's.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit. Gibt es eine Frage?
Erstmal super Vortrag. Ich habe eine Frage zu folgendem Punkt, also was mich jetzt gerade interessiert. Und zwar haben wir ja vorhin ja gelernt, dass man ja mit einem Spezialisten, wenn man in Kontakt mit dem Angreifer geht, damit man da in Verhandlungen gehen kann. Und haben ja auch dann gesehen, dass da auf jeden Fall eine Art Vertrag abgeschlossen wird. Mich würde jetzt wirklich interessieren, wenn man das auch so einen Fall an die Behörden meldet. Und das irgendwie ins Beweislage, um zu rechtfertigen. Ja, wir haben diesen Vertrag abgeschlossen, dass Daten nicht nach draußen gehen, dass die nicht verkauft werden von unseren Kunden zum Beispiel. Hat das irgendwie eine Grundlage, dass man dann irgendwie sich auch vor so welchen Sachen schützen kann, dass der Staat dann irgendwie ein Bußgeld dafür verlangt, also dass man bestraft wird dafür, dass so ein Fall passiert ist, Tatsache.
Also meinen Sie ein Bußgeld dafür, dass ich Lösegeld gezahlt habe? Oder das habe ich
ja, dass das einfach auch irgendwie eine Grundlage schafft, dass man diesen Vertrag mit den Angreifer irgendwie da abgewickelt hat.
Also der Vertrag, das haben wir vorhin ja schon gehört, eine rechtliche Wirkung hat er nicht. Ich kann ja nie mal schaden, einfach mal aufzuschreiben, über was man geredet hat, damit man beim nächsten Mal weitermacht. Also deswegen kann ich das gut verstehen, warum man das macht. Eine rechtliche Wirkung, klar, ich verklage die Hacker ja nicht. Wenn ich wüsste, wo sie wären, dann könnte ich ja noch viel eher die Staatsanwaltschaft aufschauen. Bei einer Behörde muss ich sagen, ich glaube, vielleicht ist das sogar positiv. Ich habe alles dafür getan, dass jetzt die Daten wieder frei sind oder nicht veröffentlicht werden. Es gibt jetzt, das ist kein Verstoß gegen die DSGVO. Also man weiß nicht, ob eine Behörde das jetzt negativ oder positiv sieht, wenn sie sowas machen und einen Vertrag haben. Aber sie können der Behörde natürlich sagen, wir haben das Lösegeld gezahlt aus den und den Gründen und wir haben damit verhindert, dass die Daten im Darknet sind. Dann glaube ich sogar, dass die Behörde das insofern positiv sieht, weil sie ja nicht sagen kann, die Auswirkungen sind so schwer, weil alle Daten im Darknet sind. Die Auswirkungen sind dann ja relativ gering. Die sind zwar wahrscheinlich noch bei dem Hacker, aber sonst nicht zugänglich. Und wir haben ja vorhin gehört, es hieß ja, die halten sich dann auch dran, die veröffentlichen die Daten nicht. Dann glaube ich, dass das gegenüber einer Behörde sogar positiv sein könnte. So, ja.
Dankeschön.
Danke sehr. Ich habe eine kurze Frage. Ist überhaupt möglich für Geschäftsführung und zum Beispiel IT-Leiter die Verantwortung für die irgendwelche Verstoße in diesem Richtung überzutragen?
Ja, also die Compliance-Pflichten einer Geschäftsleitung sind nicht immer, dass sie alles wissen müssen und alles selbst machen. Das kann ja ein Unternehmen nicht, sondern das bezieht sich dann, der deutsche Begriff, der rechtliche Begriff, ist das ein Organisationsverschulden. Also ich habe eine Pflicht, mein Unternehmen so zu organisieren, dass man sich um die Thema kümmert. Also wenn ich einen CISO einsetze, wenn ich Geld zur Verfügung stelle, Experten reinzuholen, wenn ich Leute einstelle, so, und dann noch frage, mir regelmäßig Abständen Updates geben lasse, dann kann ich das delegieren. Also gefragt, der Geschäftsführer kann nur dann haften, wenn er sich nicht darum gekümmert hat, also wenn er seinen Laden nicht organisiert hat. So, also deswegen, die Chance habe ich schon immer. Und das Interessante ist, das betrifft übrigens auch den gesamten Vorstand. Also wenn jetzt der CIO da ist, der ist nicht alleine, auch die anderen. Also ist schon hart, auch der Finanzvorstand, der Personalvorstand, der muss auch mal rückfragen, hast du dich denn gekümmert? Also wenn nie einer fragt, und wenn das, deswegen sollte man das protokollieren, wenn man das nie nachhält, ob die eigene Organisation auch klappt, dann haftet man persönlich. Aber es geht nur um die Organisation, nicht um das selbst Handanlegen.
Super, dann vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für den spannenden Vortrag.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.